unsere Gäste vorbereiten. Dies ist ein aufrüttelnder Vers. Übersetzung. Wenn ich den Botschaften von der Kühnheit und den wunderbaren Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes zugehört und nicht laut die Lieder über den Herrn gesungen und gechantet hat, muss Ohren wie die der Schlangen und eine Zunge wie die eines Frosches besitzen. Erläuterung. Hingebungsvoller Dienst für den Herrn wird mit allen Gliedern oder Teilen des Körpers verrichtet. Er ist die transzendentale, dynamische Kraft der spirituellen Seele und daher ist ein Gottgeweihter zu 100% im Dienst des Herrn tätig. Man kann hingebungsvollen Dienst ausführen, wenn die Sinne des Körpers geläutert sind, da sie in Beziehung zum Herrn tätig sind. Dann kann man dem Herrn mit Hilfe aller Sinne dienen. Die Sinne und ihre Tätigkeit müssen daher so lange als unrein oder materialistisch betrachtet werden, wie sie nur ihrer eigenen Befriedigung dienen. Die geläuterten Sinne sind nicht für ihre eigene Befriedigung tätig, sondern ausschließlich im Dienst des Herrn. Der Herr ist der Höchste mit allen Sinnen. Und der Diener, der ein winziger Bestandteil des Herrn ist, hat die gleichen Sinne. Sinnepunkt. Dienst für den Herrn ist der völlig geläuterte Gebrauch der Sinne, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Der Herr gab Arjuna mit vollkommenen Sinnen Anweisungen und Arjuna empfing sie mit vollkommenen Sinnen. So fand zwischen dem Meister und dem Schüler ein vollkommener Austausch gefühlsmäßigen und logischen Verständnisses statt. Spirituelles Verständnis hat nichts mit einer elektrischen Aufladung zu tun, die sich vom Meister auf den Schüler überträgt, wie törichterweise gewisse Propagandisten behaupten. Alles ist voller Sinn und Logik und der Austausch von Ansichten zwischen dem Meister und dem Schüler ist nur dann möglich, wenn der Schüler in ergebener und aufrichtiger Haltung empfänglich ist. Im Chaitanya Charitamrita heißt es, dass man die Lehren Sri Chaitanyas mit dem Intellekt und mit vollkommenen Sinnen aufnehmen soll, damit man die Botschaft logisch verstehen kann. Im unreinen Zustand eines Lebewesens sind alle Sinne völlig mit weltlichen Dingen beschäftigt. Wenn das Ohr nicht in den Dienst des Herrn gestellt wird, indem man aus der Bhagavad Gita oder dem Srimad Bhagavatam über ihn hört, werden die Ohren unweigerlich mit Abfall gefüllt. Daher sollte die Botschaft der Bhagavad Gita und der Srimad Bhagavatam sehr laut auf der ganzen Welt gepredigt werden. Das ist die Pflicht eines rein Gottgeweihten, der solche Botschaften aus den vollkommenen Quellen gehört hat. Viele Menschen wollen zu anderen sprechen, doch weil sie nicht darin geschult sind, über die vedische Weisheit zu sprechen, reden sie nur Unsinn und die Menschen hören ihnen vergeblich zu. Es gibt hunderte, ja tausende von Quellen zur Verbreitung weltlicher Nachrichten und die Menschen überall auf der Welt empfangen sie. In ähnlicher Weise sollte die Menschheit darin unterrichtet werden, die transzendentalen Erzählungen über den Herrn zu hören und zu diesem Zweck muss der Geweihte des Herrn laut sprechen, sodass jeder ihn hören kann. Die Frösche quaken laut mit dem Ergebnis, dass sie die Schlangen einladen, sie zu fressen. Der Mensch hat seine Zunge zum Chanten der vedischen Hymnen bekommen und nicht zum Quaken wie die Frösche. Das in diesem Vers gebrauchte Wort Asati ist ebenfalls bedeutungsvoll. Mit Asati ist eine Frau gemeint, die zu einer Prostituierten geworden ist. Eine Prostituierte steht nicht in dem Ruf, gute weibliche Eigenschaften zu besitzen und so gilt auch die Zunge, die dem Menschen zum Chanten der vedischen Hymnen gegeben wurde, als Prostituierte, wenn sie weltlichen Unsinn von sich gibt. Übersetzung nochmal. Wer nicht den Botschaften von der Kühnheit und den wunderbaren Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes zugehört und nicht und nicht laut die Lieder über den Herrn gesungen und gechantet hat, muss Ohren wie die der Schlangen und eine Zunge wie die eines Frosches besitzen.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
In den Anfangstagen des Krishna-Bewusstseins in Deutschland hatte sich in unserem kleinen, gerade erst aus den Geburtswehen hervorgekommenen Tempels in Hamburg das Bremer Fernsehen angekündigt. Sie wollten eine Sendung geben, eine Fernsehsendung, die den Deutschen einen guten Einblick in das Krishna-Bewusstsein vermitteln würde. Und sie hatten uns gefilmt auf der Straße, im Tempel und wollten jetzt eine Vorlesung geben. Und da ich zu der Zeit der einzige deutsch sprechende Devotee im Tempel war, wurde ich in einer spontanen Anwandlung des Tempelpräsidenten gebeten, das deutsche Volk anzusprechen. Und ich war völlig unvorbereitet. Ich war zwar nicht schüchtern, aber hier lag eine große Verantwortung vor mir, der ich mich nicht gewachsen sah. Und so lief ich schnell zu meiner Schreibmaschine, wo ich gerade die Bhagavad Gita übersetzte, und nahm den Vers aus der Schreibmaschine heraus, an dem ich gerade arbeitete. Und dieser Vers sagte, dass diejenigen, die ihre Nahrung nicht Krishna opfern, wahrlich nur Sünde essen. Es kam... Ich war in dem ersten Satz drin, er war noch ganz verständlich, und der zweite Satz kam dann mit einer Atombombe gegen das deutsche Verständnis heraus. Diejenigen, die nicht ihre Nahrung Krishna opfern, essen wahrlich nur Sünde. Nun, wie alle unsere Gäste wissen, gibt es viele Dinge, über die wir sprechen können, viele Dinge, die verständlich sind, und gerade das ist etwas, was einer langen Erklärung bedarf, um es zu verstehen. Und ich dachte, oh no, fühlte mich aber wie ein Fallschirmspringer mitten im Sprung, als ich das vorlas, und kam dann also so wie ein Hardliner praktisch, einer, der eine harte Linie vertritt, im deutschen Fernsehen an. Jeder hat es gesehen, meine Freundin, mein Freundeskreis. Das war in der Hauptsendezeit gewesen, und sogar meine Oma. Und alle haben gesagt, Sachi Nandan, warum musst du immer so aufrührerisch sprechen, von morgens bis abends? So, in analoger Weise haben wir hier einen Vers, den unseren Gästen, die noch nicht so bewandert sind in der Philosophie des Krishna-Bewusstseins, eher unverständlich erscheint. Das heißt hier, dass die Ohren von jemandem, der nicht über die Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hört, wie die Ohren einer Schlange sind, und die Zungen von jemandem, der nicht die Herrlichkeiten des Herrn vertritt, die Zunge eines Frosches ist. Ist das nicht überhöblich? Wie kann man andere Leute als Schlangen und als Frösche bezeichnen, nur dadurch, dass sie nicht eurer Bewegung beigetragen sind, macht der Kritiker an dieser Stelle Fragen. Wie wollt ihr erwarten, dass irgendjemand irgendwann einmal zum spirituellen Verständnis also zu der Wertschätzung der Bhagavad Gita und des Srimad Bhagavatams kommt auf diese Weise. Deswegen, weil diese Frage im Raum steht, zumindest wenn ich in Deutschland spreche, kriege ich in irgendeiner Form diese Frage zu tun, möchte ich die heute behandeln. Ich möchte zunächst einmal versuchen, einen Mythos zu entlüften, zu entschleiern, nämlich das materielles Leben, was einigermaßen dezent vor sich geht, was sich nicht in irgendwelchen Extremen bewegt, dass das doch ganz unschuldig und anstrebenswert ist. Es gab vor einiger Zeit im amerikanischen Fernsehen eine interessante Sendung von einem Lilliputaner-Gangster, der seine Beutezüge auf folgende Weise machte. Er verkleidete sich als Baby mit so einem aparten Baby, ließ sich von seinen Komplizen in einen Park schieben, wo reiche Frauen verkehrten, und fing dann an, wie ein Baby zu schreien, um das Mitleid der Frauen zu erwecken. Die kamen natürlich sofort an, oh, was für ein süßes Baby, allein gelassen in der Weite der Parkanlage, und beugten sich dann über ihn. Und unser Lilliputaner-Gangster nahm sich einen Totschläger raus und rieb der Lady hinters Ohr, fällte sie auf diese Weise und raubte ihre Geldbörse und brachte die dann zu den Komplizen. So, hier haben wir eine Persönlichkeit, die sehr unschuldig wirkt auf den ersten Blick, die aber es faustdick hinter den Ohren hat und ja sogar ein Krimineller ist. In analoger Weise wirkt natürlich das materielle Tätigkeiten sehr unschuldig. Ja, zum Teil kleiden sie sich in dem Mantel von frommen Aktivitäten, sind jedoch, wenn sie mit einer etwas präziseren Analyse betrachtet werden, nicht sehr unschuldig, weil sie ein sehr schlechtes Karma mit sich bringen. In der Bhagavad Gita heißt, wird unser psychophysischer Apparat sehr nice und gut analysiert, und wenn wir dieses philosophische Verständnis erwerben, wird es uns sehr leicht finden, Einlass zu finden in die vedische Perspektive. Es heißt dort, Indriyan paranyahur indriyebhya param manaha manasastu para buddhir yobodhe paratastu saha. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie überlegen. Das ist, glaube ich, klar. Ich habe meine Arme gehören zu den aktiven Sinnen. Ich könnte zum Beispiel die Zimbel nehmen und sie zusammenschlagen. Etwas, was den Zimbeln nicht möglich wäre, mit mir zu tun. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie überlegen. Sie können diese manipulieren. Der Geist steht über den Sinn. Das ist auch verständlich. In meinem Geist fasse ich einen Entschluss, den ich dann weiterlenke an die Sinne, die dann irgendetwas tun. Die Intelligenz steht über dem Geist. Ist auch einfach zu verstehen. Manche Dinge, die mir einfallen, mache ich mit meiner Intelligenz sofort als umweltschädigend verwerfen, zum Beispiel. Und sie, die Seele, steht sogar noch über der Intelligenz. Für unsere westliche Kultur etwas schwierig zu verstehen, aber mit einigem Nachdenken doch schon erfassbar. Wenn die Seele nicht gegenwärtig ist in dem materiellen Körper, dann kann der materielle Körper nicht wirken. Dann kann er auch nicht denken. Zum Beispiel kann man einem Verstorbenen gröbste Beleidigungen an den Kopf werfen. Er wird nicht darauf reagieren. Die Seele, die durch ihre Präsenz den Körper mit Bewusstsein erfüllt,
ist verantwortlich für die verschiedenen Tätigkeiten im Körper. Und wenn diese Seele nicht präsent ist, nicht gegenwärtig ist, dann kann überhaupt keine Tätigkeit und kein Gedanke stattfinden. So, ein Mensch sollte immer von der höchsten Ebene in die niedrigste Ebene gehen. Niemals von der niedrigsten zur höchsten, die höchste Ebene kontrollieren. Was damit praktisch gemeint ist, ist, dass wir von der spirituellen Ebene, von der Seele aus handeln sollten und nicht unbedingt von den Sinnen. Diese Sinne sind das, was die Seele mit der Materie verbindet. Ich sehe die Materie mit den Sinnen, ich manipuliere die Materie mit dem Sinn, ich nehme sie wahr. Wenn die Sinne nun haben ein Interesse, sie sind immer interessiert an ihrer Zufriedenstellung. Das ist die Art und Weise, wie sie funktionieren. Wenn man nicht dabei seine Intelligenz einstellt, etwas, was viel höher ist, dann machen die Sinne etwas Gefährliches, wie zum Beispiel in unserer heutigen Zeit. Ich war frappiert, als ich neulich in Hamburg war, griff ich den Spiegel auf und sah dort die Nordsee so durcheinander, dass der Schaum sich schon über die Strandkörbe legt. Es war ein Ostwind da, so dass die Küste voll war mit diesem Schaum. Nun, die Analyse eines Wissenschaftlers war, dazu müsst ihr wissen, die Robben sterben im Augenblick in der Nordsee, was sehr viel Anlass für Sorgen gibt unter der Bevölkerung. Protestmärsche sind überall im Gang. Nur ein Wissenschaftler sagte doch tatsächlich, das macht doch nichts. Es macht doch nichts, dass das durcheinander gebracht ist. Denn wir können immer noch in der Nordsee baden. Es ist ungefährlich, in ihr zu baden. Der ganze Apparatus, die ganze Natur ist zerstört. Die Lebewesen treiben Kiel oben auf, aber es macht ja nichts. Das ist die Sicht eines Menschen, der auf der sinnlichen Ebene ist. Was gefällt, das ist toll. Eine Intelligenz wird ausgeschaltet. Oder wie bei AIDS-Kranken, ich habe da ein paar interessante Aussprüche gehört. Einer sagte, auf die Frage hin, ob er nicht jetzt seinen sexuellen Verkehr ein wenig einschränken sollte. Der hatte also nicht AIDS, nicht? Sondern er sagte dann, nein, also das werde ich nicht tun. Das ist schlimmer als der Tod. Intensiv leben, schnell sterben, das haben schon die Rolling Stones gesagt. Und ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, hier scheint selbst der Selbsterhaltungstrieb, der doch sehr stark sein soll nach Darwin, widerlegt zu werden. Das ist deshalb möglich, weil hier jemand auf der sinnlichen Ebene ist. Für ihn ist das Maxim die größte Ordnung im Leben. Ja, die Sinne müssen befriedigt werden. So wie das geschieht, lebt der Mensch in einer schlechten Situation und es wird ihm nicht möglich sein, spirituelle Erleuchtung zu haben, nicht mal möglich sein, eine intelligente Erleuchtung zu haben oder intelligentes Verständnis zu haben. Das ist also der Grund, weswegen die Vedas so ein bisschen hart vorgehen, im Falle von Menschen, die lediglich auf der sinnlichen Ebene sind, weil die Sinne die unvernünftige Neigung haben, etwas zu genießen, selbst wenn dieser Genuss schädlich ist. In den Sanskrit-Schriften gibt es einige Vergleiche, um uns davon zu überzeugen. Es wird gesagt, es werden verschiedene Lebewesen rausgenommen, die alle eine sehr starke sinnliche Neigung haben. Und es wird ermittelt, wie diese sinnliche Neigung, wenn sie nicht kontrolliert wird von einer höheren Instanz, sofort, also bis zum Tode hinführt. Das erste Beispiel, und ich finde das Recht, dass das an die erste Stelle gesetzt wird, ist die Geschlechtslust. Und das Beispiel des Elefanten wird gebraucht. Wisst ihr, wie man Elefanten fängt? Ist nicht schwierig. Man muss eine Elefantenkuh, die ein bisschen Charisma hat, zähmen. Und dann lässt man sie einfach interessant an einer Grube vorbeischlendern, die bedeckt ist. So, der Elefantenbulle wird aufgewühlt von romantischen Gefühlen und stürzt sich dann auf die Elefantenkuh. Also es läuft ihr nach und sie sträucht so verlockend an der Grube vorbei. Sie weiß genau, wo die Grube ist, er aber nicht. Und so stürzt er getrieben von seinen romantischen Verlangen in die Grube. Das ist ein Beispiel, was gegeben wird. Die Motten haben die Neigung, anziehende Dinge zu betrachten. Und wenn sie ein Feuer sehen, so tut sie ihr Sehsinn verlocken. Also da muss ich so nah wie möglich kommen, um die beste Aussicht zu haben. Und sie stürzen sich ins Feuer. Der Fisch ist ein äußerster Gourmet, ein Feinschmecker. Der ganze See ist eigentlich voller Nahrung, aber aufgrund seiner unkontrollierbaren Zunge fühlt er sich sehr angezogen zu dem Köder, welches der Fischer in die in den See stellt, weil er noch so angenehm glitzert. Da ist noch ein Glitzern da. Und so geht er von seiner Zunge getrieben vorbei an den interessanten Algen und Würmern und so weiter und muss ich diesen einen verderbenbringenden Köder suchen und wird auf diese Weise gefangen. Ein Hirsch fängt man so, er ist ein äußerster Musikkonnoisseur, Musikliebhaber. Der Jäger flötet auf seiner Flöte. Und der Hirsch, angezogen zu interessanten Kompositionen und Klängen, geht hin zu dem Klang, der sich der Flöte des Jägers entlockt und bleibt wie gebannt im kulturellen Genuss stehen. Und dann schießt der Jäger seinen todbringenden Pfeil. So werden für alle fünf Sinne, wir haben jetzt vier gebraucht, die Biene wird für den Geruchssinn benutzt. Sie liebt es, Blütenpollen zu riechen und geht in die Lotusblume hinein, die sich am Abend schließt, sodass die Biene erstickt. Das sind Beispiele, die gegeben werden dafür, um zu illustrieren, wie jemand, der sich total von seinen Sinnen lenken lässt und der nur dem Laissez-faire-Leben, dem leichten Leben oder wie man in Italienisch sagt, und Dolce Vita, glaube ich, dem süßen Leben nachhängt, wie der erstmal in eine sehr oberflächliche Betrachtungsart hineinkommt und dann in eine sehr schädliche. Denn die Sinne können nicht zufriedengestellt werden, ebenso wie ein Feuer nicht aufhört zu brennen, nachdem man Benzin hineingegossen hat. Man will immer mehr. Ihr alle kommt nicht, also viele von euch kommen nicht aus gerade puritanischen Gesellschaftskreisen und ihr wisst, wie es gehen kann, wenn man nur auf die sinnlichen Wünsche achtet. Man gerät in Exzesse hinein, die immer in Traurigkeit und Frustration enden. So, das ist die Perspektive der vedischen Kultur. Aber sie würden ja nicht diese Dinge sagen, wenn sie nicht von einem anderen Punkt ausgehen würden, von einem anderen Wertsystem, nachdem sie kritisch das materielle Leben beurteilt haben, sagen sie, ja, aber es geht doch im menschlichen Leben darum, höchste Werte zu erfahren. Höchste Werte zu erfahren heißt, dass man sein ursprüngliches Gottesbewusstsein entwickelt. Wir alle haben die Chance, in diesem Leben Samsara, dem Kreislauf von Geburt und Tod zu entgehen. Wer sich nur mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt, wird natürlich nicht das Ende seiner Wünsche erreichen und wird deswegen wieder eine neue Lebensform annehmen, indem er weiter mit den materiellen Tätigkeiten geht. Wer aber Krishna bewusst wird, er wird wunschlos glücklich, er wird im erfüllt von der Liebe des Höchsten und wird auf diese Weise nicht wiedergeboren werden müssen in der materiellen Welt. Seine materiellen Wünsche sind versiegt und so kann er zurückgehen in die ewige spirituelle Welt. Wieder um einen materialistisch vertieften Menschen aufzurütteln, erklärt uns das Bhagavatam einen sehr aufrüttelnden Vers. Er sagt, wir alle gleichen Menschen, die auf dem Wege zur Verurteilung sind, zur Exekution, und die noch einen letzten Wunsch haben. Die Wünsche, die wir in diesem Leben ausführen oder wünschen, und die Erfolge, die wir erlangen bei der Zufriedenstellung unserer Wünsche, sind nicht sehr bedeutsam. Wenn beispielsweise ein Mensch, der auf dem elektrischen Stuhl sterben soll, wenn man ihn fragt, gut, was ist dein letzter Wunsch? Und er sagt, ich möchte nochmal eine Coca-Cola trinken, und zwar eine 1-Liter Flasche. Dann kann er nun wirklich nicht sehr zufrieden sein, wenn ihm die 1-Liter Flasche gereicht wird, denn die nächste Phase ist das Verglühen. So ist es auch mit dieser Sinnenbefriedigung, die natürlich in äußerst imposanter und interessanter, ja geradezu ablenkender Art und Weise präsentiert wird. Angesichts der Tatsache, dass unser Dasein zeitlich limitiert ist, dass wir sterben müssen und dann in eine neue Mutterleib reinkommen und wieder genau die gleichen Dinge erfahren müssen, ist das nun wirklich nicht sehr momentan, wenn man in einem Riesenwagen durch die Gegend fährt, dabei die Lautsprecher voll aufgedreht hat und eine interessante Weise hört aus dem Radio. Das ist nicht so bedeutsam, aus spiritueller Sicht gesehen. Nun, ich weiß, an dieser Stelle sind viele meiner Zuhörer von dem Verlauf der Vorlesung enttäuscht. Oh, Happy, wie soll ich das jemals verwirklichen? Das Stil klingt ja interessant, aber man muss praktisch sein. Ich bin, wo ich bin. Und deswegen möchte ich ermutigende Worte jetzt präsentieren. Ich möchte eine dynamische, wie heißt es hier, die transzendentale dynamische Kraft der spirituellen Seele erläutern und möchte die Symphonie des transzendentalen Wohlgeschmackes im hingebungsvollen Dienst als Alternative präsentieren. Ich möchte dazu ein bisschen versuchen, geschichtlich zu sprechen, und die hochgebildeten Zuhörer unter euch mögen mir verzeihen, mit meiner einfachen Präsentation, was meine einfache Präsentation und Analyse betrifft. Ich bilde mir nicht ein, dass ich umfassend die europäische Geschichte der indischen Geschichte gegenüberstellen kann, aber glaube doch, dass ich einige wichtige, aufklärende Informationen geben könnte. Bis zum 15. Jahrhundert ungefähr war Europa, unser Boden, aus dem wir stammen, wie es die Heimatdichter sagen würden, sehr religiös orientiert. Man befasste sich mit letztendlichen Dingen wie Himmel und Hölle. Und man lebte unter dem Druck einer sehr tüchtig organisierten, einem sehr tüchtig organisierten Klerus. Dann Wissenschaftler waren nicht sehr hoch angesehen, als Kopernikus eine andere Auffassung als die in der von Astronomie gab. Da wurde er verbrannt, etwas, was sich inzwischen durchgesetzt hat. Dann jedoch im 15. Jahrhundert kam eine entscheidende Wende, die von Historikern als Renaissance bezeichnet wird. In dieser Renaissance nun wurde das alte Weltbild umgeworfen. Es schien so, als wenn Europa wie ein Mann war, der endlich aufgestanden war, der mit einem schnellen Schütteln noch die letzten Spuren des Schlafes, des mittelalterlichen Schlafes von sich warf und jetzt in die Welt der Sinnen tauchte. Es wurden der männliche Körper und der weibliche Körper wurden genau dargestellt, ohne Tücher. Schöne Frauen mit ihren attraktiven, ja zuweilen privaten Teilen wurden dargestellt in Gemälden. Der Barock florierte. Leonardo da Vinci machte interessante Skizzenbücher, malte interessante Skizzenbücher voll mit der Anatomie des menschlichen Körpers. Es entwickelten sich eine neue Art von Herrschaft. Nicht mehr die Feudalherren der damaligen Zeit. Nein, die Kaufleute kamen sehr heraus. Man sprach von Kaufmannsprinzen, Menschen, die sehr interessante geschäftliche Verbindungen knüpften. Die alte Welt schloss sich auf. Christoph Kolumbus brach auf, um mit seinem Boot, mit seinen Booten Indien zu finden und die Schätze Indiens zu bergen, die materiellen Schätze. Er hatte gehört von Marco Polo davon. Man warf das enge Korsett des sehr engen Sicht, der mittelalterlichen Sicht, wir sagen ja auch in unserer Sprache, wir leben doch nicht im Mittelalter, von sich und begann eine Art intellektuelle Blüte zu treiben, künstlerische Blüte und so weiter und so fort. Zu der Zeit tat sich auch etwas im religiösen Gefilde. Martin Luther protestierte gegen die sehr harte Kontrolle durch die römisch-katholische Kirche. Zu der Zeit war es nämlich so, dass gerade in der Kirche größere Widersprüche zu entdecken waren. Es gab Päpste, wie zum Beispiel Papst Innocentus, der hieß der Unschuldige, von dem bekannt war, dass er 300 Mätressen vernascht hatte. Also der hatte, das war bekannt geworden. Und man wehrte sich dagegen. Martin Luther kehrte interessante Aspekte der christlichen Religiosität heraus, dass es nur um Liebe gehe und die Spontanität sei doch weitaus mehr, die Spontanität des Herzens sei weitaus besser zu bewerten als einfach nur eine mechanische Religionsausübung in der organisierten Kirche und so weiter und so fort. Es geschahen also interessante Dinge in dieser Zeit. Doch wie wir feststellen, gab es in dieser Zeit auch eine Abwendung von, eine Zuwendung zu materiellen Dingen. Man fühlte sich nicht zufriedengestellt mit dem, was in der römisch-katholischen Kirche gebracht wurde, mit dem engen Diktat. Man wollte mehr erfahren und mehr erforschen. Und einem war es egal, wenn die Bibel da mal nicht so Ja zu sagte. Das war da, das war im Westen. Nun, in Indien erschien, gab es in dieser Zeit eine andere Renaissance. Es gab eine Renaissance, wo sich mehr der Transzendenz zugewandt wurde. Es erschien nämlich Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, eine Inkarnation Krishnas, um eine Bewegung der Liebe zu Gott durch die ganze Welt hindurch zu verbreiten. Chaitanya Mahaprabhu räumte zum Beispiel Dinge wie das Kastensystem rigoros weg von der Oberfläche Indiens. Chaitanya Mahaprabhu schüttelte auch die, breitete auch den Muslims große Kopfzerbrechen, die damals so eine Art, wie soll man sich ausdrücken, Imperialismus betrieben. Ja, die hatten Indien beherrscht und zwangen die Leute in ihr Gesellschaftssystem hinein, zum Beispiel durch Gewaltbekehrungen. Das geschah so, dass ein Muslim eine Kuh tötete und sie in den Brunnen des Dorfes warf und jeder trank dann dieses Kuhwasser. Daraufhin sagten, dass die kastenorientierten Brahmanas, also folgendes, jetzt seid ihr alle Muslims geworden, weil ihr mit Fleisch in Kontakt gekommen seid. Und so sind also Dörfer gewaltbekehrt geworden. Es war eine sehr heikle Zeit, in der Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien. Nun, viele Gelehrte, die das Erscheinen Chaitanya Mahaprabhus in diesem historischen Kontext betrachten, geben als Erfolg für die Verbreitung seiner Bewegung an, dass die Leute halt politisch und auch religiös unterdrückt waren. Ich möchte heute über Chaitanya Mahaprabhu sprechen. Ich möchte jedoch nicht soziale Faktoren und politische Faktoren analysieren, sondern einen göttlichen Faktor. Und ich glaube, dass meine Zuhörerschaft das sehr wertschätzen wird, diesen Punkt. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass er immer dann erscheint, wenn Irreligiosität vergeht und Religiosität überhand nimmt. Oh. Er sagt genau das Gegenteil. Er kommt, um die Prinzipien der ewigen Religion zu etablieren. Und das ist, warum Krishna Chaitanya oder Lord Chaitanya erschienen war. Lord Chaitanya war vorausgesagt worden in der vedischen Schrift. Es hieß dort Krishna Vanam Tvisha Krishnam. Krishna heißt Krishna, ihr kennt alle Krishna mit seiner Hautfarbe, die einer Monsunwolke gleicht, in der ein Blitz enthalten ist, die ganze Wolke erhellt mit einer Lichtvibration. So ist Krishnas transzendentale Form beschrieben, eine höchst ekstatische Form mit höchst ekstatischen, eine vibrierende Ekstase, die von ihm ausgeht. Lord Chaitanya ist nicht wie dieser Krishna erschienen mit einer schwärzlichen Hauttönung, sondern Akrishnam heißt das Gegenteil davon. Er ist in einer Farbe erschienen, einer Hautfarbe, die der von geschmolzenem Gold gleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, Gold geschmolzen, vielleicht seid ihr nicht so wohlhabend. Wenn es wirklich heiß wird, dann sendet es ein Licht aus, dieses Gold. So sah Lord Chaitanya aus. Der Zweck seiner Erscheinung war gegeben worden. Er würde kommen, um die ewigen Prinzipien in dieser religiös und politisch korrupten Zeit zu verbreiten und spirituelles Leben zu bringen durch das Chanten oder das Verherrlichen der heiligen Namen Gottes. Lord Chaitanya hatte eine sehr spezielle Kraft. Seine Biografen beschreiben seine Südindienreise. Er ging dort auf seiner Reise und jeden, den er traf, umarmte er und rief ihm ins Ohr, Chanta Hare Krishna. So, jemand, der von Chaitanya auf diese Weise getroffen worden war, ging dann infiziert sozusagen oder angesteckt besser von der spirituellen Dynamik, die von ihm ausging. In sein Dorf chantete Hare Krishna, das ganze Dorf lief zusammen und fing auch an, die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Und so verbreitete sich Sanatan Dharma oder diese Religiosität im Nu, so ähnlich wie Quecksilber, welches auf den Boden fällt, aus einem zerbrochenen Thermometer und in alle Richtungen rennt. Lord Chaitanya Mahaprabhu, sein Erscheinen in dieser materiellen Welt hat so ein Momentum erzeugt, so eine spirituelle Kraft, dass wir immer noch davon profitieren. Wir sind bekannt als die Hare Krishna Bewegung. Wir sind auch sehr, als ich im isländischen Radio interviewt wurde, fragte man mich, wir kamen rein ins Radio und wir waren viel zu spät, wir waren eine Minute vor der Sendung und die waren nicht so eingestellt, die wussten wohl, dass Mönche kommen würden, aber nicht, dass die legendären Devotees da sind mit ihren gesamten Musikinstrumenten. So, wir setzten uns kurz geschlossen aufs Radio, die wussten überhaupt nicht, wie sie das aufnehmen sollten. Ich ging schnell rum, da die Mikrofongalgen aufstellen und pünktlich um 4 Uhr klack kamen wir in die Luft mit dem Hare Krishna Mahamantra. So, die Redakteure waren so begeistert, dass wir so eine lebhafte Musik da machten, und die vergaßen ihre Zeit. So waren wir 10 Minuten am Chanten. Und irgendwann gestikulierte ich zu dem Einer hin. Einer hieß dieser, sag mal, du wolltest uns eigentlich zum Interview einladen, so in der Geste. Ja, und die erste Frage war, die er stellte, nein, die zweite Frage, die er stellte, war, sag mal, ihr könnt so lange immer das Gleiche singen? Tag über, könnt ihr das den ganzen Tag machen? Ja, sage ich, kein Problem. Und die Nacht noch dazu. wie ist es möglich, fragte er. Ganz einfach, es ist spirituell. Es wird nicht erschöpft wie ein materielles Objekt, was langweilig und abgedroschen klingt nach beständiger Wiederholung. Und es ist Meditation. Aha, sagte er. Ich weiß nicht, wie er es verstanden hat. In einem Interview kann man nicht so großartige Erklärungen geben, weil die wollen immer diesen schnellen Austausch haben und so weiter. Nun, das ist Chaitanya Mahaprabhus Kraft, dass jeder, der mit seiner Bewegung in Kontakt kommt, erfasst wird von einem spirituellen Wohlgeschmack, von dem Wohlgeschmack, der aus dem Chanten der heiligen Namen kommt. Und das ist genau dieser wichtige Beitrag Chaitanya Mahaprabhus. Chaitanya Mahaprabhu lehrt eine Art dynamische Gotteserfahrung, die gemacht wird mit dem ganzen Wesen. Chaitanya sprach zum Beispiel von dem Austausch, den Krishna und seine Devotees hatten, und gab das Beispiel von Radharani, der engsten Geweihten Krishnas in der spirituellen Welt. Dieser Austausch ist nicht so wie der Austausch zwischen Mann und Frau, denn der Austausch zwischen Krishna und seinen Devotees ist einer, der immer in höhere Bereiche hineingeht. Deswegen kann man auch von spirituellen Fortschritt sprechen, wo man immer weiter, indem man auf Krishna fixiert bleibt, eindringt in immer höhere Bereiche. Um euch kurz zu schildern, wie das erklärt wird von Krishna und das Kaviraj, möchte ich das Beispiel geben. Radharani versucht, Krishna zu erfreuen und wird durch die Freude Krishnas sehr erfreut, wodurch ihre Ausstrahlung und ihr ganzes Verhalten zunimmt. Krishna sieht dann Radharanis transzendale Freude anwachsen und wird dadurch mehr erfreut, wodurch seine transzendalen Eigenschaften zunehmen. Was Srimati Radharani wiederum bemerkt, sodass auch ihre Freude zunimmt. Und so wird praktisch, ich glaube, ihr versteht die Idee, eine ekstatische, nicht begrenzte Freude erfahren im Austausch mit dem nicht begrenzten höchsten persönlichen Gott. Wenn es einem Menschen mangelt an dieser Freude, nach der er sich sehnt, muss er automatisch Freude auf einer anderen Ebene suchen. Etwas, was uns die Renaissance lehrt. Wir müssen uns mehr mit praktischen Dingen beschäftigen. Wir dürfen nicht verloren gehen in diesen letztendlichen Fragen. Da weiß vielleicht so und so niemand so ganz die Antwort. Lass uns mit der Wissenschaft zumindest konkrete, nachweisbare Antworten machen. Und so ist die ganze Aufmerksamkeit Europas halt auf Materie gegangen. Wer aber spirituelle Freude erfährt, wird im Austausch mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in unendliche, sich ausdehnende Gewässer hineingeraten und sich niemals gelangweilt fühlen. Nun, als ich vor 15 Jahren jetzt Deutschland bereiste, gab es in Deutschland eine Bewegung, die Kommune-Bewegung. Und ich kannte halt viele meiner Freunde waren da Leute, die diese Dinge aufrichteten. Und wir kamen dann rein und zu der Zeit hatte George Harrison gerade den Hare Krishna Mahamantra auf Single auf eine Platte gedruckt und das kam gleich an Nummer 3 in der deutschen Hitparade. So jeder war begeistert, die Hare Krishna Devotees zu empfangen und klebte dann immer ein Bild von Radha Krishna an. Und dann machten wir Musik und dann sprachen wir mit der Kommune, 10 bis 20 Leute meistens. Und viele, das waren damals die Hippie-Bewegung noch, fühlten sich sehr, sehr begeistert, wenn sie Radha Krishna sahen. Oh toll, da sehen wir zwei, die sind offensichtlich verliebt, sagten sie. Das ist ja total interessant. Dafür. Das ist gut, das klingt sehr spirituell. Andere Leute, zu denen ich zu der damaligen Zeit sprach, haben anders reagiert. Einer dieser Einer dieser Menschen ist ein gewisser Dr. Hummel. Er sagte mir, wissen Sie, Satchinandan, ich kann das nicht verkraften, dass der Eros in die Religion gerät. Und das ist etwas, was mir nicht möglich ist. Eine sehr steife Persönlichkeit, sehr intelligent. Aber das weiß er auch, wir haben darüber gesprochen, über das falsche Ego in dem Zusammenhang. Und argumentierende, als auch derjenige, der aus einer neu erweckten Sinnlichkeit heraus argumentiert, haben einen Fehler gemacht. Sie verwechseln nämlich die transzendentale Beziehung zwischen Radha und Krishna mit der weltlichen Beziehung zwischen Mann und Frau, wie es sie in dieser Welt gibt. Diese Polarität existiert in der materiellen Welt, jedoch nur als eine Reflexion des ewigen Zweiseins zwischen Radha und Krishna. Um dieses Prinzip zu verstehen, und somit zu verstehen, wie dieser Austausch frei von Lust und Neid und Gier und diesen materiellen Eigenschaften ist, oder Berauschung, müssen wir ein philosophisches Konzept präsentieren. Das Konzept von Shakti und Shaktiman. Gott ist die Ursache aller Energien. Jede Energie, wie zum Beispiel diese kosmische Manifestation, die als seine materielle Energie bezeichnet wird, geht von ihm aus. Auch Srimati Radharani geht von ihm aus. Auch wir, die Lebewesen, geht von ihm aus. Ähnlich so wie von einem Feuer Hitze und Licht ausgehen, so geht von Gott die Gesamtheit der Energie auf, die aufgeteilt wird in drei Energien. Die äußere Energie, das ist die materielle Energie, die an den Grenzen verlaufende Energie, das sind die Lebewesen. An Grenzen heißt, dass sie entweder in der materiellen Welt sind oder in der spirituellen Welt. Und dann die spirituelle oder innere Energie, die die gesamte spirituelle Vielfalt manifestiert und in der auch der Austausch zwischen Krishna und seinen Devotees stattfindet. Radha und Krishna sind eins, genauso wie das Feuer und das Licht eins sind. Krishna ist eins auch mit der gesamten Schöpfung, genauso wie das Feuer eins ist mit der Hitze. Doch haben sie sich getrennt, um die Dynamik transzendentaler Beziehung zu erfahren, zwischen Energie und Energieursprung. Das mittelalterliche Verständnis von Gott war nicht so. Es gab keinen Austausch mit Gott. Man näherte sich ihm in einer furchterfüllten Haltung und sagte, bloß, schick mich bloß nicht in die Hölle. Also, deswegen mache ich alles. Der lateinische Begriff für dieses Gottesbild ist Actus Purus und heißt ungefähr, Gott ist bereits alles, was er sein kann. In der vedischen Verständnis sehen wir, dass das weit hinter sich gelassen werden. Krishna ist nicht alles, was er sein kann. In jedem Augenblick tut er sich in dem Austausch transzendentaler Beziehung erweitern, nur dass man völlig zufriedengestellt wird. Er ist niemals statisch, sondern ekstatisch und die Beziehung zu ihm auch. Das ist etwas, was wir alle suchen. Gestern haben wir ein bisschen versucht, in der mir eigenen Simplizität, eine interessante Bewusstseinsbewegung in unserer Zeit zu analysieren. Viele Leute suchen Therapiegruppen auf, reden über Selbstverwirklichung, suchen auch in der Wissenschaft neue Dimensionen, um die engen Grenzen dieses statischen materiellen Lebens hinter sich zu lassen. Nun, gute Freunde von mir waren auf dem Geist der Naturtreffen, Geist und Naturtreffen in Hannover, wo das so sein, wo so ein repräsentativer Austausch von diesen neuen Bewusstseinsköchen zugegen war. Und sie haben mir beschrieben, dass es eine Art, dass es ein wirkliches Suchen gab, einen großen Aufbruch gab in diesem Kongress, um zu dieser spirituellen Dimension zu finden. Doch um dieses spirituelle Dimension zu erfinden, muss man ein paar Instrumente nehmen, die das Geheimnis dieses spirituellen Wissens für uns zugänglich machen. Die Renaissance und damit ziemlich alles, was in unserer Geschichte lief, bis zum heutigen Zeit, wollte die Geheimnisse der Natur entschlüsseln. Ist immer noch dabei, die kleinsten Teilchen zu spalten, um schließlich zu entdecken, was denn die Formel hinter der Materie ist, sodass wir sie in eine vernünftige Art und Weise gebrauchen und kontrollieren können. In der spirituellen Wissenschaft, wo man die Geheimnisse der spirituellen Welt entfesseln möchte, ist eine grundsätzlich andere Haltung nötig, als die Handlung des Genießens oder des Kontrollieren Wollens. Es ist die Haltung wichtig, dass man in einen bedeutungsvollen Austausch tritt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die erste Beziehung, die erste Art, wie man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes nähert, ist die eines Dieners. Man ist dankbar dafür, dass man alles erhalten hat von ihm, wie diese wunderbare Natur. Man verwaltet sie in Verantwortung und in dem Wissen um ihren Ursprung. Und man beginnt in geduldiger Art und Weise mit spirituellen Vorgängen, die es ermöglichen, dass eine spirituelle Verwirklichung in uns auftaucht. Und von dieser Ebene dann geht man weiter und erfährt dann Offenbarungen von Krishna, die entsprechend seines eigenen süßen Willens geschehen. In dem Maße nämlich, wie sich jemand Krishna hingibt, in dem Maße offenbart er sich. Nun, diese Offenbarung oder diese Verwirklichung Krishnas sind nicht einfach nur Imagination, sondern faktische Tatsachen, weshalb sich dass die Vedas in ihrer Dynamik und in, so wie sie sind, über die Jahrtausende gehalten haben, da sie Menschen tatsächlich eine spirituelle Alternative zum materiellen Leben geboten haben, und zwar erfolgreich geboten haben. Nun, wie wir, Hare Krishna, ich habe jetzt versucht, ein bisschen darüber zu, ich habe heute einen Grundstein legen wollen für das, was ich später erklären möchte. Ich habe für morgen einen Teil vorbereitet, eine Vorlesung über eine sehr komplizierte Frage im Leben der meisten denkenden Menschen, bestimmt in den Leben all von euch allen, nämlich wie im spirituellen Leben der spirituelle Teil, also diese spirituellen Übungen, die zu einer spirituellen Verwirklichung führen, zu vereinbaren sind oder wie man parallel dazu die Ebene der Logik und der Vernunft anwendet. Denn viele, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein befassen, wollen zunächst erstmal mit ihrer Ratio die Sachen analysieren und sehen, ob es überhaupt einen Sinn ergibt, um sich dann erst, ein modernes Wort wäre, fallen zu lassen, etwas, was wir nicht gebrauchen, weil es nicht ein Fallenlassen ist, wir würden sagen, um sich hinzugeben. Ist vielleicht ähnlich, kommt darauf an, wie man die Worte füllt, mit welchen Bedeutungen. So, aber dies scheint mir ein wichtiger Punkt, den man an den Anfang eines solchen glücksverheißenden Treffens wie unser Ferienlager setzen kann. Nämlich dieser Punkt, wer einen höheren spirituellen Geschmack hat, wird sich in leichter Art und Weise loslösen von dem Diktate, welches durch die Sinne erfolgt und durch einen an die Sinne gebundenen, unvernünftig gewordenen Intellekt und einer verkauften Seele. So, dieses Verständnis ist praktisch auch hinter diesem Vers, wo nämlich gesagt wird, mit kritischen Worten gesagt wird, dass jemand, der es versäumt, auf diese spirituelle Ebene zu kommen, sich den allergrößten Schaden antut, selbst wenn er ein sogenanntes interessantes und erfülltes materielles Leben erfüllt. Das kann nämlich nicht erfüllt und interessant sein, weil die wichtigste Dimension, die Dimension der Seele und die Dimension Gottes, sehr oft vernachlässigt. So, Hare Krishna, hier sind wir ans Ende gekommen. Sind hierzu vielleicht Fragen? Hoffentlich war es verständlich und nicht zu... Anna hat eine Frage.
Ja, warum ist das Lebewesen nicht in der materiellen Welt und nicht in der spirituellen Welt? Wo ist es dann?
Du beziehst dich auf den philosophischen Begriff der Tathagata Shakti, dass das Lebewesen am Rande verlaufend ist. Vielleicht habe ich es unklar ausgedrückt oder vielleicht hast du es nicht klar verstanden. Wir sind immer entweder in der materiellen Welt oder in der spirituellen Welt. Am Rande verlaufend, also dieser Ausdruck, dass wir am Rande verlaufende Energie ist, wird mit einem Beispiel gegeben. Der Strand wird als Beispiel genommen, der am Rande verlaufend ist. Er ist nämlich genau zwischen dem Wasser und der Luft. Dass er zwischen dem Wasser und der Luft steht, heißt jedoch nicht, dass er seine eigene neutrale Position beibehält. Er ist einmal entweder von Wasser überspült, du kennst das, wenn man am Meer läuft, da gibt es diesen Sandstreifen, du läufst wahrscheinlich immer, um den Wellen zu entgehen, nicht? Machst du das? Ja. Sehr interessantes Spiel, also wenn man schon jung ist, dann sollte man diese ganzen Spiele schon kennenlernen. Da ist dieser Sandstreifen, der ist entweder mal von Wasser überdeckt oder eben frei, das heißt aber, dass er von Luft überdeckt ist. Genauso ist das Lebewesen entweder von der materiellen Energie überdeckt, wie wir jetzt zum Beispiel, wir haben einen materiellen Körper, der aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht, genau den gleichen Elementen, wie wir sie in der, im schönen Tessin und überall im Universum finden. Wir können jedoch frei werden von dem Einfluss oder der Überdeckung der materiellen Energie und somit in die, den Einfluss der spirituellen Energie kommen. Das ist eigentlich die Bedeutung von Krishna-Bewusstsein, Anna, dass man unter dem Einfluss, des, dass man ja, in den Bereich der spirituellen Energie kommt, selbst in diesem materiellen Dasein. Iha yasya harer das ye karmana manasa bocha nikilas vapyavasta su jiva mukta sauchati. Heißt, wer in diesem Leben mit seinen Worten, seinen Tätigkeiten und seinem Geist Krishna verehrt oder sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, oh, er ist eine befreite Seele selbst im materiellen Dasein. Manchmal sagen die Leute, oh, ihr sprecht so gegen die Materie. Wenn man im Krishna bewusst ist, sein ist, ist keine Notwendigkeit, gegen die Materie zu sprechen, weil sie keinen Einfluss auf einen hat. Denn dann ist man ist im, weil sie keinen herabziehenden Einfluss auf einen hat. Man ist ja nicht auf der Ebene der Sinne, sondern auf der spirituellen Ebene. Und weil man in diesem Dasein, dann im Krishna-bewussten Dasein, schon die wunderbarsten Wohlgeschmäcker erfährt. So, um es vielleicht für dich einfacher auszudrücken, weil du zu unseren jüngsten Zuhörern gehörst, entweder man ist in Maya, in Illusion oder in Krishna-Bewusstsein. Eine neutrale Position gibt es nicht. Maya hat interessanteste Auswirkungen, aber ist immer noch Maya, auch in ihren kulturellen, gesellschaftsfähigen Formen, ist es die materielle Energie und die Illusion, die aus dem Körperbewusstsein herauskommt. Im Krishna-Bewusstsein jedoch ist man nicht in diesem Bewusstsein, man ist in einem spirituellen Bewusstsein, man erfährt direkt Krishna. Und das ist das wunderbare Geschenk dieser Krishna-bewussten Bewegung. Es wird nicht gesagt, oh, wenn du dann im Himmel bist, dann geht's los. Davor musst du im irdischen Yamata leiden. Nein, man kann direkt eine Verbindung hier mit und jetzt sozusagen mit Krishna machen. Und hier kommt es, man kann seine ganzen Sinne beschäftigen in Krishnas Dienst. Man braucht nicht, ich festzuhalten, aber ich habe so viele Wünsche, ich bin so lustvoll, höre ich öfters in unserer Zeit beim Predigen höre ich das. Ich bin ein Wilder oder ich bin eine Hexe, sagt man heutzutage gerne, womit man diesen naturalistischen Züge im Menschen meint. Was soll ich machen, wie soll ich da, dazu kommen? Indem man einfach diese Sinne beschäftigt mit spirituellen Tätigkeiten. Zum Beispiel, wir essen, aber wir können Prasadam essen, zu Krishna geweiht ist. Wir singen laut und tanzen, wie man sich schon immer gewünscht hat, zum Chanten der heiligen Namen. Diejenigen, die nicht so sind, können einfach die meditieren für sich über den heiligen Namen. Auf alle Fälle, man kann alle Sinne als Tore zur Befreiung öffnen, indem man eben davon absieht, dass man sich von ihrer oft unrationalen Forderung beherrschen lässt.
Meine Frage war, von wegen diese Polarität, die aus dem Wunsch, also Energie und Energieursprung sozusagen entstanden ist. Wie hat mir das hier, also was bei Krishna überhaupt als Anfang, also als wie, warum überhaupt die Lebewesen sich von ihm getrennt hat oder wie ein Lebewesen dazu kommt, sich überhaupt ihn zu trennen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die das spirituelle Verständnis aufrührt. Der Grund dafür, dass sich die Tathashta Shakti, die von Krishna manifestiert, das heißt die Lebewesen manifestiert, ist, dass Gott genießen möchte im Austausch mit Personen, die manifestiert die unzählig vielen Lebewesen, um diesen Austausch, diesen liebevollen Austausch zu erfahren. Dafür sind wir da, um diese transzendentale Liebe, diese transzendentale diesen Wohlgeschmack zu erfahren im Austausch mit Krishna. Mit Materie, in Materie ist das nicht möglich, weil Materie ja statisch ist und nicht unseren Wünschen, die nach Freiheit und nach Unendlichkeit sich dringen, also Gestatt halten können. In einer der Upanishaden heißt es, er ist einer und wurde dennoch viele. Aus dem eben genannten Grund. So, jeder, der anfängt, mit Krishna zu harmonisieren, mit ihm einen Austausch zu pflegen, selbst wenn er noch ein Beginner im spirituellen Leben ist, wird erfahren, wie da unendlich etwas zurückkommt, wie man heute sagt. Krishna ist kein Stein oder wie gesagt nicht kein Actus Purus, einfach ein Sein, was da ist, fertig, und was man aus der Distanz behandeln kann. Nein, Krishna erwidert die liebevollen Austausche mit den Lebewesen. Und das heißt, er ist mehr bestrebt, als wir es überhaupt sein können, dass wir zurück zu ihm kommen. Er überlässt uns aber die Freiheit der Entscheidung, denn Liebe wird getragen durch Freiheit, nicht durch Zwang zum Beispiel. So, diese materielle Welt ist in dem Sinne gut, weil sie uns eine Lektion erteilt, weil sie uns klar auf die Stirn schreibt, du kannst hier nicht genießen. Es gibt dazu Karma, ein Prinzip, welches die Handlung der Lebewesen in der materiellen Welt regiert. Und es gibt deswegen auch diese statische Natur der Materie, die niemals auf unsere persönlichen Wünsche letztendlich eingehen kann. Toll, nicht?
Ja, aber ich meine, heißt es damit, dass dieses Maya, die Kali über den Zeit entstanden ist, dann halt, dass bei den Lebewesen sich der Materie nicht entziehen konnten in diesen ganzen Jahrtausenden, dass ich deswegen immer mehr von ihnen getrennt habe, von den Lebewesen. Wenn es mal so positiv war, dass immer noch ein liebevoller Austausch da war am Anfang.
Ja, wir wollten das. Es ging so los. Krishna, ja Krishna, du bist Krishna. Aber ich bin ich. Und so kommt eine Art Gelangweiltheit oder eine Art neutraler Zustand hervor. Und aus diesem neutralen Zustand entwickelt sich dann der Wunsch, selber zu genießen. So, wenn wir dann in die materielle Welt kommen, etwas, wo wir diesen Ort, wo wir das tun können, nämlich getrennt von Krishna zu genießen, deswegen hat er ja diese materielle Energie, musste er uns schaffen, es ist die getrennte Energie des Herrn, dann kommt als erstes Element, was uns umdeckt, das Ego. Die erste Frage, die man mir stellt, ist, wer bin ich denn jetzt? Wovon leite ich meine Identität ab? Dann kommt als nächstes die Frage, wie? Wie soll ich jetzt leben? Dann kommt die zweite Umdeckung, nämlich die der Intelligenz. So und so und so und so. Dann die nächste Frage, was soll ich tun? Was soll ich versuchen zu genießen? Und daraus, aus dieser, tut sich dann der Geist manifestieren. Und aus diesen drei dann in einer Sukzession, sehr interessant beschrieben im Srimad Bhagavatam, im Schöpfungsepos, dritter Kanto ist das, glaube ich. Ja, dritter Kanto. Daraus entwickelt sich dann die materielle Welt. Aus dem falschen Ego in Unwissenheit entwickelt sich die Materie mit ihren Objekten. Um es ganz einfach zu sagen, weil wir auch Anna an dieser Stelle zufriedenstellen möchten. Wenn ein Kind spielen möchte und sagt, Mutti, ich will kochen. Die ist da gerade dabei, die Mutti jetzt das Grand Finale in das Gemüse reinzugeben, nämlich die Gewürze. Wir werden es alle erfahren in dem Kochkurs. Dann kommt einer und sagt, Mutti, ich will Kong. Ja gut, was ist dein Konzept? Ja, Kartoffeln würde ich da rein tun. Nee, das geht nicht. Das ist ja schon alles gekocht. Das passt jetzt nicht. Und ich will unbedingt kochen. Lass mich jetzt kochen. Dann sagt die Mutter, nun, gut, dann müssen wir eine getrennte Küche einrichten. Geh doch hier in den Sandkasten. Hier hast du eine Form und kannst Schlammkuchen herstellen. So, diese materielle Welt ist eine Art kosmische Spielkiste, in der wir unsere Neigung ausfüllen können. Nun, man könnte sagen, wie grausam von Gott, uns diese Welt zu geben, in der wir verheddert sind und nicht in unserer spirituellen Identität sind. Nein, das ist jetzt ein falscher Vorwurf. Diese materielle Welt gibt uns ja gleichzeitig in subtiler Form Unterweisung, dass wir uns die spirituellen Seelen einfach, dass es uns praktisch klar wird. Man kann hier nicht genießen. Eine sehr gute Frage. Noch? Heidi.
Wie lange kann sich das Lebewesen zurückerinnern in seinem letzten Leben? Das heißt, dass im dritten Kapitel steht, dass das Lebewesen zu Krishna bietet, um aus dem höllischen Zustand frei zu werden. Mhm. Wie lange kann sich das jetzt nach der Geburt zurückerinnern noch an das letzte Leben?
Diese Impressionen sind irgendwie da. Wie weit es sich zurückerinnern kann,
oder wie lange?
Wir wissen, diese Impressionen, so will ich es beantworten, sind im Unterbewusstsein da, sodass wir unbewusst nach einer gewissen Zeit, da möchte ich dann übermorgen drüber sprechen, aber hier schon eine Vorschau für die kommenden Anziehungspunkte. Im Unterbewusstsein sind diese Erinnerungen immer da, sodass sich manche Leute zum Beispiel unbewusst, es gibt solche Leute, wenn du ihnen ein Messer hinhältst, dann schrecken die so, was ist denn los, sagst du denn, das ist nur ein Messer, Kartoffeln kann man damit schälen. Der hat fürchterliche Angst vor dem Messer, nicht zu erklären, warum. Manche Leute haben auch Angst, Drogen zu nehmen. Die nehmen das einfach nie. Die wissen nicht, warum. Es sind unbewusste Erfahrungen, die ihnen sagen, tu es lieber nicht. Du hast doch das schon erfahren. Das war doch nichts. So, bewusst aber können wir uns an so gut wie gar nichts erinnern. Also eigentlich gar nichts. Denn zur Zeit des Todes kommt eine unglaubliche Schockwirkung aus. Ein Schmerz entsteht, so wie als würden 1000 Skorpione beißen. So nimmt es das Lebewesen wahr, selbst im umnachteten Zustand wird beschrieben. Dann wird man rausgerissen aus dem Body, man ist total hilflos, man hat keine Kontrolle mehr über die Sinnesorgane. Dann kommt man in die, dann kommt man in den nächsten Mutterleib. Und da ist man völlig hilflos, man ist eingezwängt und wird dann irgendwann mal durch die Geburtswehen der Mutter herausgedrückt. Das ist ein unglaubliches Trauma. Und dann vergisst man alles. Schockwirkung. Nun, es gibt in der Psychologie interessante Versuche, das, was vor der Geburt war, bekannt zu machen, durch diese Regression, Zurückführungstherapien. Da ist viel, das ist ein ziemlich unerforschter Bereich noch und ich würde nicht zu enthusiastisch sein. Also bei manchen Rückführungen, da kommt jeder auf die Idee, ja, ich war vorher Elvis, ich war vorher Maria Stuart, ich war die Königin von Persien und so weiter. Solche Wunschvorstellungen kommen dann praktisch aus dem Unterbewusstsein ins Bewusste hinein und das ist nicht immer gerade das unbedingt das letzte Leben. Man hat da schon viele Sachen, viele ernüchternde Dinge da gefunden. Aber gut, wir können uns eigentlich nicht so erinnern. Das ist eingerichtet von der Natur. Denn stell dir mal vor, du würdest dich jetzt erinnern, oh, ich bin eine Negermami. vom letzten Leben mit 13 Kindern. Nicht? Du würdest Schwierigkeiten haben, zu deinen jetzigen Kindern zu relaten, zu deiner kleinen Sita und dem starken Beamer. Das würde schwierig sein. Du würdest immer in einer Art Schizophrenie leben. Nicht? Du würdest vielleicht, du würdest jetzt nicht wissen, soll ich lieber vorher durchgekaute Melasse trinken oder eine Fanta. Nicht? Weil das, die Geschmäcke von deinem letzten Leben sind total anders als das, was du in diesem Leben an Geschmacksrichtung entwickelt hast.
Ich wollte jetzt mal,
es ist ein weises, eingerichtetes Vergessen sozusagen.
Gut, aber im sechsten Monat bittet das, also,
Kind
Lebewesen zu Krishna.
Ja.
Also im sechsten Monat. Und im neunten Monat wird das praktisch Krishna. Im zehnten Monat.
Ja.
Und wenn das jetzt eben nicht diese qualvolle Geburt mit sich, also wenn das jetzt nicht so qualvoll ist, wenn es eben Kaiserschnitt ist, das ist ja also eigentlich, dann ist es ja drei Monate später. Und wenn das im Mutterleib betet, dann denke ich mir immer so drei Monate später,
ja.
Ist es ja nicht so viel weiter.
Es geht bei Menschen, die sehr, das heißt, die sehr tugendhaft gelebt hatten und die schon, die pious sind, die Sukritis haben. Also Sukritis heißt unbewusst erworbene spirituellen Fortschritt. Die beten, nicht jeder betet, nicht also das Gros der Lebewesen, die das mitbringen vom letzten Leben. In dieser Schocksituation, wie heißt es in Deutschland, im Schützengraben gibt es keinen Atheisten. Also das ist die Situation. Da wendet sich das Lebewesen mit dem Bewusstsein an den Höchsten und bittet um die Aufnahme in ihn. Aber dann, wenn die materielle Energie über sie fällt, also was heißt fällt, wenn es in die materielle Welt geboren wird, dann ist es ganz schön heavy. Dann kommt die illusionierende Energie und nimmt dieses Verständnis weg. Aber nicht völlig weg, denn zum Beispiel, es gibt Kinder, das weißt du selber, dein Kind sieht da, ist einfach ein angezogener Devotee, die laufen von alleine zum Kirtan, nicht? Und so weiter, solche gibt es. Ja? Wollen wir zu der letzten abschließenden Frage kommen, falls es überhaupt eine gibt. Thomas.
Ja, also manche Leute würden ja sagen, was du gesagt hast, das ist ja sehr gut. Und ich glaube auch an Krishna. Aber ich mache halt meinen Hatha-Yoga oder ich gehe in den Wald oder ich mache was weiß ich was und damit kann ich Krishna genauso dienen. Warum muss ausgerechnet das Hare Krishna Mahamantra das Richtige sein, um Krishna zu dienen?
Wenn man Krishna dienen will, muss man wissen, was Krishna will. Ist eigentlich klar. Wenn ich dir dienen will und denke, Mensch, du brauchst einfach ein Videogerät und einen Fernseher, um up-to-date zu sein. Ne? Und stell dir das hin und denke, du bist so wie, wirst du vielleicht zu mir sagen, nee, Sachinanda, das hast du nun wirklich nicht getroffen, da bin ich nun absolut nicht dran interessiert, verschwendetes Geld kann ich dir nur sagen, in der Offenheit unserer Freundschaft. So, wenn du mir wirklich eine Freude bereiten willst, wenn ich dir wirklich eine Freude bereiten will, dann erkundige ich mich, was du zum Beispiel gerne ist, vielleicht ist gerade Marzipan und dem würde ich Marzipan einkaufen und dir Marzipan geben oder selber machen. Nicht? Und das ist Dienst. Heraus, so Krishna sagt, durch uneingeschränktes, hingebungsvolles Dienen bin ich zu erlangen. Und an anderen Stellen sagt Krishna, dass er dem Devoti für seinen Dienst so verpflichtet ist, dass er das niemals vergessen kann, dass der Devoti ihm einen Dienst dargebracht hat. Er wird der Schuldner bei seinem Devoti. So außerordentlich ist er zufriedengestellt. So, wenn jemand sagt, nun, ich mach den Matsya-Asan, ich mach den Fischsitz und stelle so Krishna zufrieden, so ist es vielleicht mehr seine eigene Zufriedenstellung, die er wünscht, als die Zufriedenstellung Krishna. Aber ansonsten kann man Krishna wirklich, wenn man einfach nur versteht, ich bin der Diener Krishnas, kann man einfach Krishna so zufriedenstellen. Wir hatten in Amerika mit einem Tempel in San Francisco begonnen und da hat Prabhupada gesagt, was immer man hat, man kann es zu Krishna opfern. Und dann kam die Hippies vorbei und brachten ihre Jeans, die sich neu gelegt hat, und legten sie vor dem Altar. Manchmal fand man auch eine unwünschenswerte Substanz vor dem Altar. Die würden dann belehrt, dass das nicht zu Fischen und zu Opfern ist. So kam es also. Und nur diese dienende Haltung. In Stockholm sagte er einmal: Ich bin der Geschmack im Wasser. Das sagt Krishna. So kann jedes Kind über Krishna meditieren. Dieser wunderbare Geschmack im Wasser, nach dem wir uns sehen, weswegen man sich heutzutage immer Kontrollflaschen kaufen muss, weil es das nicht mehr so gibt. Dieser Geschmack im Wasser, das ist Krishna. So, zu der Zeit war in Stockholm, waren viele Monarchen da. Monarchen ist ein Slangwort für Berber oder Sandler oder Penner. Und die waren da und saßen und hörten zu, und die verstanden das irgendwie nicht mit dem Geschmack im Wasser. Und dann sagte Prabhupada ganz emphatisch: Und wenn man nicht Wasser wertschätzen kann, sondern Wein wertschätzt, dann sollte man denken, dieser Geschmack im Wein, das ist Krishna. Und dann erklärte er, dass die Weintrauben wachsen durch die Energie der Sonne und die Energie des Bodens, nicht menschengemachte Produkte, sondern Dinge, die er vorfindet, durch die ordnende Hand Gottes hingesetzt. Und versuchte so also auch einem Trinker diese Haltung zu sagen: Ich bin von Krishna, ich empfange etwas von Krishna, ich bin sein demütiger Diener. Denn da fängt praktisch alles an im spirituellen Leben. Du bist nicht Herrscher und Kontrollierer, sondern Diener. Ist zu gleicher Zeit auch die schwierigste Pille zu schlucken für viele Leute. Deswegen. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir eure geschätzte Aufmerksamkeit überhaupt geschätzt gegeben habe, obwohl ich in so einem elenden, leidhaften Zustand mich befinde. Ich möchte auch euch demütig inspirieren, an diesem wunderbaren Ferienlager teilzunehmen, indem ihr möglichst die verschiedenen Programme, die angekündigt sind, besucht. Denn ihr werdet sehen, wenn ihr euch möglichst viel in dieser Zeit mit dem spirituellen Leben befasst, werdet ihr einen großen Schatz nach Hause nehmen. Ihr werdet sehen, wie sich Tore in euch öffnen, ja, neue Kapitel im Buch eures Lebens plötzlich erscheinen, die ihr niemals für möglich gehalten habt. Es gehört jedoch eine Art Wunsch dazu, auch diese Dinge zu ernten und zu erfahren. Und so werdet ihr etwas Großartiges mitnehmen, was nicht so leicht zu haben ist in Zürich oder in Chur oder in Hamburg, oder wie immer diese Städte heißen. Gut, Hare Krishna.